Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Entscheidet die Hautfarbe, wer wessen Literatur und Poesie übersetzen kann? Was will Gabriel Zuchtriegel, der neue Chef von Pompeji, anders machen? Und wurde aus einem Kaffeehausstuhl der Freischwinger? Themen dieser Stunde in der Kultur vom Tag. Verlage überall auf der Welt beauftragten Ende Januar hurtig literarische Übersetzerinnen und Übersetzer, denn Amanda Gorman war in wenigen Minuten weltberühmt geworden, als die junge afroamerikanische Aktivistin und Lyrikerin zur Vereidigung von US-Präsident Biden vor dem Kapitol in Washington ihr Gedicht »The Hill We Climb« performte.
And yet the dawn is hours before we knew it, somehow we do it, somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one.
Um The Hill We Climb und andere Gedichte von Amanda Gorman ins Niederländische zu übertragen, hatte der Meulenhoff Verlag die Gewinnerin des International Booker Prize 2020 gewonnen, die Schriftstellerin Marieke Lukas-Rienefeld. Warum ich Ihnen das alles erzähle? Weil sie hingeworfen hat. Nachdem die Kulturjournalistin Janice Doyle mit familiären Wurzeln in Suriname dem Verlag Rassismus vorgeworfen hatte, Rienefeld sei weiß und binär, das solle sie nicht persönlich nehmen, aber andere Menschen, die dem Thema sehr viel näher wären, würden es besser machen. Carsten Sinner ist Professor für Sprach- und Übersetzungswissenschaft an der Uni Leipzig und sein Schwerpunkt sind minorisierte Sprachen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Marieke Lukas-Rienefeld versteht die Kritik. Verstehen Sie sie auch?
Ich verstehe sie zum Teil. Aus übersetzungswissenschaftlicher Perspektive verstehe ich sie nicht, aber aus meiner persönlichen Perspektive verstehe ich sie, weil ich glaube nicht, dass sie nicht dazu geeignet wäre, das gut zu übersetzen. Es geht wohl eher um die Nachricht, die es aussenden soll, wenn es eine schwarze Person übersetzen würde.
Und was verstehen Sie nicht?
Dass sie nicht dazu geeignet sein soll, weil sie weiß ist. Wenn man diesem Gedanken folgen würde, könnte ja auch jemand, der schwarz ist, nicht weiß übersetzen, umgekehrt. Oder jemand, der einer Minderheit angehört, könnte niemanden aus einer Mehrheit übersetzen, weil er ja nicht versteht, wie der sich fühlt. Und weil der das alles nicht so sehen kann und nicht so einfühlen kann. Nach der Logik könnte auch jemand, der nicht kommunistisch ist, Texte von Kommunisten übersetzen. Oder von Frauenfeinden könnte man nur Texte übersetzen, wenn man selber frauenfeindlich ist. Ich glaube nicht, dass das ein Ansatz ist, den man irgendwie verkaufen kann.
Naja, zumal ja gute Übersetzer, auch wenn sie sich mal nicht auskennen, Menschen fragen, die sich eben gut auskennen. Und außerdem hat Amanda Gorman ja die Wahl des niederländischen Verlags ausdrücklich begrüßt. Ist es das, was Sie auch nicht nachvollziehen können?
Gerade dass eben die Autorin selbst damit einverstanden war mit der Wahl, finde ich, spricht Bände. Und Übersetzer und Übersetzerinnen müssen kulturell sensibel sein, sie müssen sprachgewandt sein, einfühlsam. Ein anderer niederländischer Übersetzer hat gesagt, Arthur Langefeld, dass der Hintergrund, Lebenserfahrung und irgendwelche Affinitäten, beispielsweise mit amerikanischer Geschichte, nicht relevant sind, weil ein Übersetzer ist ein Chamäleon, der sich selber oder die sich selbst eben hineindenkt und hineinfühlt in eine Geschichte. Wir können eben auch Sachen übersetzen, die wir nicht selbst erlebt haben, wenn wir gute Übersetzer oder Übersetzerinnen sind. Was ich aber so bemerkenswert finde, dass es in der ganzen Debatte weniger darum geht, wer dazu geeignet ist, überhaupt zu übersetzen, dass kein Wort darüber verloren wird, dass niemand, auch nicht die Personen, die die Kritikerin daraus eben aufgezählt hat, die man stattdessen nehmen könnte, dass die alle keine Erfahrung im Übersetzen haben. Das scheint keinen zu interessieren.
Wie steht es der Marieke Lukas-Rienefeld damit? Sie ist ja auch eine Schriftstellerin, aber keine Übersetzerin.
Eben, und das ist aber etwas, woran man sich sozusagen gewöhnt hat, dass man Übersetzungen bekommt von Leuten, die eigentlich nicht fürs Übersetzen ausgebildet sind. Was nicht heißen muss, dass sie es nicht gut machen können. Es heißt aber auch nicht, dass sie es per se, nur weil sie Autoren oder Autorinnen selbst sind, gut übersetzen können. Das ist ähnlich wie der Fehlglaube, dass wenn man Fremdsprachen kann, kann man auch übersetzen. Also übersetzen muss man lernen.
Für die Übersetzung von Amanda Gorman ins Deutsche hat Hoffmann und Campe drei Frauen ausgewählt. Kübra Gümüşsay, Hadiya Haruna Oelker und Uda Strätling. Nur letztere ist Übersetzerin. Können Sie uns erklären, wie wir uns vorstellen müssen, dass so ein Trio zusammenarbeitet?
Ich weiß ja nicht, wie die im Einzelnen das nun tatsächlich tun. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dass im Team gearbeitet wird. Ich habe selber schon in Übersetzungsprojekten mitgearbeitet, wo also Dichter und Dichterinnen unterschiedlicher Sprachen dabei waren, wo Übersetzer und Übersetzerinnen dabei waren, wo die Autoren den Übersetzern beigestanden haben, anders zu formulieren oder wo die Ausgangsautoren ihre Texte erklärt haben. Das ist ein ganz anderes Teamarbeiten, als wenn ich beispielsweise hingehe und einen Roman, wie beispielsweise das passiert ist mit Hertha Müller, als sie den Nobelpreis gewonnen hat. Da musste ganz schnell ganz viel übersetzt werden, um das ganz schnell ganz gut zu verkaufen. Und ins Spanische und Katalanische beispielsweise hat man Dreierteams dran gesetzt, aber die haben sich die Kapitel aufgeteilt, die haben nicht gemeinsam übersetzt. Man arbeitet auch gemeinsam, indem beispielsweise eine Person übersetzt und die andere Korrekturlesen macht. Normalerweise ist jede veröffentlichte Übersetzung eigentlich das Werk mehrerer Personen. Das wird oft übersehen, dass da ja ein Lektorat ist, dass dann ein Austausch zwischen mehreren Personen über diesen Text stattfindet. Darum viele der Sachen, die man Übersetzern und Übersetzerinnen anlastet, sind eigentlich sozusagen dem Lektorat anzulasten. Und ich denke, es ist immer zu berücksichtigen, dass Verlage natürlich bei der Wahl der Person, die übersetzen soll, nicht nur guckt, wer könnte es am besten machen. Da sind solche Sachen mit, wie viel muss ich bezahlen dafür? Oder wenn es sich um Projekte mit besonders viel Prestige handelt, auch ist die Person, die da übersetzt, bekannt. Das, was natürlich den Erfolg möglicherweise zusätzlich fördern kann. Und es könnte also durchaus sein, dass man sich hier gedacht hat, wir holen uns Personen dazu. Ich weiß nicht, wie es begründet worden ist von einem deutschen Verlag, dass man auf einen Migrationshintergrund bei einer oder mehreren der Übersetzerinnen anspielt, im Sinne von, das wird die Akzeptanz erhöhen. Das kann ich im Einzelnen nicht sagen, das kann ich mir nur vorstellen. Ungewöhnlich ist es, wenn es jetzt also mit Hautfarben oder Migrationshintergrund oder so begründet wird. Das finde ich wirklich skurril. Das widerspricht allem, was man über Transfer von Kultur und von Wissen weiß und was wir im Bereich der Übersetzung eben auch mit unserer Ausbildung machen. Man hat auch untersucht, ob Frauen und Männer zum Beispiel unterschiedlich übersetzen. Und das hat man leider bisher nicht nachweisen können. Leider jetzt im Sinne von denen, die glauben, dass man als Frau Frauen besser übersetzen kann oder als Mann Männer besser übersetzen kann.
Glauben Sie oder befürchten Sie, dass Ihr Standpunkt wiederum kritisiert wird?
Der wird ganz sicherlich auch kritisiert werden. Und das ist ja auch eine fruchtbare Angelegenheit, weil man in Debatten sich gegenseitig auch kritisieren kann. Wir müssen hier ganz klar unterscheiden. Ich bin dafür, dass man hier sensibel ist. Und ich bin dafür, weil es geht hier um eine Sichtbarkeit. Es geht darum, sichtbar zu machen, dass es auch schwarze Übersetzerinnen gibt, die das machen könnten. Ich fände es viel, viel toller, wenn dafür demonstriert würde oder wenn man sich dafür einsetzen würde, dass Werke von total weißen Autoren, die möglicherweise irgendwie wirklich ganz weit weg sind von jeglicher Akzeptanz von Schwarz oder von Andersartigkeit, wenn solche Werke von solchen Personen übersetzt werden, das fände ich viel wirksamer, als wenn ein Werk von einer schwarzen Person durch eine schwarze Person übersetzt wird, weil dann sind wir schnell bei Hautfarbe und Rasse und der Frage, ob jemand, der weiß ist, dann vielleicht auch die weißen Sachen besser übersetzt. Und das wäre absurd. Darum, also ich finde die Position der Sichtbarmachung gut, sehr gut. Die Frage ist, wie die Argumente dazu kommen, und da bin ich irgendwie unglücklich mit.
Sagt Carsten Sinder, Professor für Sprach- und Übersetzungswissenschaft an der Uni Leipzig. Herr Sinder, vielen Dank und schönen Abend noch.
Danke Ihnen, schönen Abend.
Es gibt sie auch in diesem Jahr, die Berlinale. Gestern ist der erste von zwei Teilen digital eröffnet worden. Fazit hat natürlich berichtet, ausschließlich für Fachpublikum. Zudem natürlich auch die Kinokritikerinnen und Kinokritiker gehören. Der Wettbewerb für die Bären, der will ja auch begutachtet sein. Jörg Taschmann kennt deshalb Albatros. Der französische Film spielt in einer kleinen Stadt am Meer in der Normandie, deren Felsen Claude Monet weltberühmt gemacht hat, Etretat. Im Mittelpunkt steht Polizeichef Laurent. Was treibt den Mann um?
Es geht um Laurent, gespielt von Jérémy Renier. Der ist ein sehr anerkannter Polizist. Zu Beginn des Films möchte er seine Freundin Marie heiraten. Beide leben seit 10 Jahren zusammen, haben eine gemeinsame Tochter. Und was der Regisseur Xavier Beauvoir macht, ist eigentlich Vignetten aus diesem Alltagsleben in dieser Kleinstadt zu erzählen. Da ist Marie, die sich eigentlich kein weißes Kleid kaufen möchte. Wiederum Laurent ist dann aber so ein bisschen beleidigt und ist sich nicht sicher, ob sie ihn wirklich heiraten möchte. Man sieht aber viel auch aus dem Polizeialltag. Da gibt es Belangloses wie irgendwelche Besoffenen, die die Polizei beschimpfen. Aber es gibt auch ernsthafte soziale Probleme, nämlich die Probleme der Bauern. In Frankreich ist es ja so, dass sich ein Bauer pro Tag das Leben nimmt, weil er einfach einen so großen wirtschaftlichen Druck spürt. Und auch hier ist es so, dass ein Viehzüchter gewisse EU-Regularien nicht erfüllen kann und dann eben durchdreht. Und das führt dann zu einer Tragödie und plötzlich kippt eben dieser Film in ein Drama. Und Laurent begeht etwas, was er nicht wieder gut machen kann, fällt in eine tiefe Depression und weiß gar nicht, wie er aus dieser Depression wieder herauskommen soll und flieht dann einfach. Er war immer besessen von Booten. Albatros, der Filmtitel, bezieht sich dann eben auch auf ein Modellboot, das er von seiner Großmutter geschenkt bekommen hat. Und diese Hauptfigur, dieser Laurent, flieht dann eben einfach aufs Meer und man weiß nicht, ob er jemals wieder zurückkommen wird.
Vor 10 Jahren gewann Xavier Beauvoir mit seinem Film von Menschen und Göttern in Cannes den großen Preis der Jury. Hat Albatros jetzt bei der Berlinale für Sie Potenzial? Kann man das jetzt schon sagen?
Na, es gibt vor allen Dingen einen weiteren Film von Xavier Beauvoir, an den mich dieser Albatros erinnert hat, nämlich Eine fatale Entscheidung, Le Petit Lieutenant. Das war ein sehr, sehr schöner Film über den Polizeialltag in Paris, der mal gebrochen hat mit all diesen Bullen- und Polizeiklischees, die man sonst aus Filmen oder Fernsehtatorten und so kennt. Und wenn man sich diesen Film zu Beginn anschaut und diesmal die Polizei in der Provinz, sie denkt man, er würde daran anknüpfen. Er macht dann aber, wie gesagt, ein bisschen was anderes und das ist ein bisschen schade, weil 2 Drittel lang hat mich der Film sehr gepackt, auch emotional. Er ist auch streckenweise sehr, sehr hart. Aber dann im letzten Drittel flieht er so ein bisschen vor all den Problemen, die er aufgebaut hat. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht und ich denke, das wird auch die Jury ähnlich sehen.
Aus Korea kommt Introduction von Hong Sang-soo. Es geht um ein junges Paar und es geht um Mütter. Habe ich das richtig gelesen?
Indirekt, ja, es geht auch um Mütter. Es geht ja fast immer in Filmen irgendwann auch um Mütter, wenn es um Familien geht. Nein, es geht in erster Linie um einen jungen Mann, der versucht, seinen Vater zu besuchen, der eine Akupunkturpraxis hat in Seoul und der Vater will ihn überhaupt nicht sehen. Dann gibt es Teil 2, der spielt plötzlich in Berlin. Da ist die Freundin des jungen Mannes, die will plötzlich Mode studieren und er ist dann ihr einfach mal kurz hinterhergeflogen. Und im dritten Teil ist eben dieser junge Mann wieder in Korea am Meer. Seine Mutter hat eine Affäre mit einem angesehenen Schauspieler und dann erklärt er diesem angesehenen Schauspieler, dieser junge Mann wiederum, dass er es auch versucht hat mit der Schauspielerei, aber er sollte eine Kussszene spielen und er sah sich nicht in der Lage, ein Mädchen zu küssen, solange er eine Freundin hat. Und so banal wie das klingt, ist auch der ganze Film. Ich habe selten einen so langweiligen Film gesehen, der irgendwie versucht, Kunst zu sein. Es ist auch noch alles in Schwarz-Weiß gedreht. Dauert 66 Minuten gefühlt, waren das für mich 3 Stunden, aber 3 vergebene Stunden. Nun ist Hong Sang-soo ein sehr anerkannter Regisseur, der immer wieder auf der Berlinale Filme gezeigt hat, aber mit diesem Werk tut sich die Berlinale meiner Meinung nach gar keinen Gefallen.
Und dass alles in Schwarz-Weiß gedreht ist, das ist jetzt auch Spielerei. Und dass es in Berlin spielt, hat womit zu tun?
Ja, man sieht von Berlin exakt irgendeine Außenfassade am Potsdamer Platz. Der Rest spielt wie der Großteil dieses Films in irgendwelchen Innenräumen. Ich weiß nicht, ob es Fördergelder gegeben hat und der Film deshalb in Berlin gedreht werden musste oder ob es ein Danke des Regisseurs war, dass er schon so oft auf die Berlinale eingeladen wurde, was sich ja auch diesmal wieder bestätigt hat. Ich habe da keinen Sinn drin gesehen, zumal sowieso die ganze Zeit nur koreanisch geredet wird. Wie gesagt, mich hat dieser Film einfach gar nicht interessiert. Ich fand ihn vollkommen nutzlos.
Ein enttäuschter Kinokritiker Jörg Taschmann über die beiden Berlinale Wettbewerbsfilme Introduction und Albatros. Ein Jubiläum kann die Berlinale feiern. Seit einem halben Jahrhundert gibt es das Forum. In wilden politischen Zeiten war es eine Parallelveranstaltung. 1971 wurde es in das Festival integriert, um der Avantgarde von Spielfilm und Doku einen Platz zu geben. In diesem Jahr, berichtet Christian Berndt, hat sich das Institut für Film- und Videokunst eben auf den Dokumentarfilm konzentriert.
Zur chinesischen Version von Nehmt Abschied, Brüder, schieben sich die Paare über die Tanzfläche. Ein Bild aus Wuhan vor Corona-Zeiten.
So when I look back at, you know, the good old days, you know, just have a very, very different feeling.
Wenn Shanzhou diese Bilder ihres Films aus früheren Tagen sieht, ist es ein ganz anderes Gefühl als zu Beginn des Drehs, sagt sie. Die Filmemacherin lebt in Chicago und begann vor Corona den Dokumentarfilm A River Runs, Turns, Erases, Replaces über ihre Heimatstadt Wuhan zu drehen. Der Film, der im Forum der Berlinale läuft, sollte ihr Gefühl der Heimatlosigkeit zum Ausdruck bringen. Shanzhou lebt schon lange in den USA, aber kulturell ist sie nie wirklich angekommen, meint sie. Doch ihre Heimatstadt war ihr, als sie das erste Mal wieder zu Besuch war, ebenso fremd. Wie viele chinesische Metropolen verändert sich Wuhan rasant. Und diesen Wandel zeichnet Shanzhou in ihrem Film in klaren, langen Einstellungen nach, deren Ruhe in scharfem Kontrast zur Schnelligkeit des Umbaus steht. Die Menschen wirken oft verloren inmitten gigantischer Bauten.
You feel very small when you see that the city, you know, changes very, very fast.
Du fühlst dich sehr klein, sagt Shanzhou, wenn deine Stadt sich so schnell verändert. Bevor sie den Film fertigstellen konnte, kam die Pandemie und plötzlich wurde aus dem Filmmaterial etwas völlig anderes. Geradezu prophetisch im Hinblick auf Corona erscheinen jetzt diese Bilder menschlicher Isolation, die Shanzhou neu montierte und die nun wie ein melancholisches Gegenbild zur chinesischen Propaganda vom Sieg über Corona und wie ein Statement gegen den Gedächtnisverlust wirken. Damit steht der Film paradigmatisch für das Programm des diesjährigen Forums, das auf Filme Wert legt.
Die sich überlegen, wie man das Kino und wie man das Filmemachen heute mit einem gesellschaftlichen und politischen Bewusstsein in Verbindung bringen kann, ohne dass das auf Kosten der ästhetischen Qualitäten und der Selbstreflexion geht.
Christina Nord, die seit letztem Jahr das Forum leitet, schwebt ein politisches, aber nicht rein aktivistisches Kino vor.
Also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall etwas ist, was die Filme, die wir auswählen, stärker auszeichnet. Dieses Moment, über sich selbst nachzudenken, dieses sehr starke Formbewusstsein, was wiederum nicht heißt, dass die Filme keine Haltung hätten.
Denn das Forum, so Christina Nord, sieht sich auch dieses Jahr in einer politischen Tradition, der es seit seiner Gründung vor 50 Jahren folgt.
Ein Leitmotiv ist, dass wir uns recht intensiv mit schwarzer Kultur, schwarz mit großem S geschrieben, beschäftigen. Zum Beispiel einen Film wie Juste un Mouvement.
In spielerischer Vermischung von Fiktion und Originalaufnahmen erzählt der Dokumentarfilm vom Leben Omar Blondin Diops. Der senegalesische Student wurde in Paris des Jahres 1968 zu einem der Wortführer der Studenten- und Antikolonialismusbewegung und spielte außerdem in Godards Revolutionsfilm Die Chinesin mit. Die ziemlich lustige Art, mit der sich die knallbunten Ausschnitte aus Godards Film mit dem dokumentarischen Material und aktuellen Aufnahmen aus dem Senegal fast unbemerkt vermischen, macht den Film zur reizvoll schillernden und sehr aktuellen Politcollage. Auf nachdenkliche und direkte Weise erzählt der deutsche Dokumentarfilm Anmaßung von einem zu lebenslanger Haft verurteilten Sexualstraftäter.
Unsere erste Notiz über ihn: still, zurückhaltend, wirkt naiv, super nett. Als wir diese Beobachtung mit einem der Justizbeamten teilen, muss dieser laut lachen. Stefan S., das ist ein eiskalter Frauenmörder.
Die Regisseure Chris Wright und Stefan Kolbe lernten Stefan S. bei einer Therapiesitzung für Gewalt- und Sexualstraftäter kennen, die sie zur Recherche für den Film besucht hatten. Danach begleiteten sie Stefan S. 4 Jahre lang.
Die Vorstellung, dass wir für ihn so etwas wie Freunde oder Vertraute sein könnten, macht mir Angst.
Eigene Irritation machen die Regisseure im Film zum Thema.
Dokumentarfilm für uns, eigentlich geht es immer darum, zu beschreiben, was wir mit den Protagonisten durchgemacht haben.
Und auch darum, die Grenzen eigener Erkenntnis zu erleben.
Mein Kopf, meine Wahrnehmung von ihm, sie hat sich immer eigentlich versucht, irgendwie an seiner Biografie vor der Tat festzuhalten und dort irgendwelche Kausalitäten, die womöglich irgendwie entlastend sein könnten, zu suchen. Zugegebenermaßen Also auch nach 4 Jahren, es hat einfach nicht geholfen. Es stand wie auf der anderen Seite dann diese Tat.
Den Zuschauer schickt dieser klug inszenierte Film auf eine Reise in menschliche Abgründe, die zwischen Mitleid und Abscheu schwanken lässt. Der Dokumentarfilm des diesjährigen Forums ist so herausfordernd wie ergiebig. Die Corona-bedingte Konzentration auf eine kleinere Filmauswahl als sonst hat dem Programm, das nun weniger beliebig wirkt als in früheren Zeiten, gut getan.
Neue Horizonte bei der Berlinale 2021. Weiter geht's in der Kultur vom Tag jetzt mit Bettina Ritter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das letzte Mitglied der legendären Reggae-Band The Wailers ist tot. Bunny Wailer ist nach Angaben seiner Managerin heute mit 73 Jahren in Jamaika in einem Krankenhaus gestorben. 1963 gründete der Sänger und Schlagzeuger mit Bob Marley und Peter Tosh die Wailers. Mit dem Album Catch a Fire gelang ihnen der internationale Durchbruch. Später begann Wailer eine Solokarriere. Er gewann 3 Grammys. 2017 erhielt er den jamaikanischen Verdienstorden. Orchestermusikerinnen machen deutlich seltener Karriere als ihre männlichen Kollegen. Das ergab eine in Bonn veröffentlichte Studie des Deutschen Musikinformationszentrums. Dessen Leiter Stefan Schulmeistrat fasste die Ergebnisse im Deutschlandfunk Kultur zusammen.
Während wir einen durchschnittlichen Frauenanteil in den Orchestern von ungefähr 40% haben, ist der Frauenanteil in den höheren Dienstpositionen, also Konzertmeister, Solisten, stellvertretende Solisten, nur noch 30%. Und einen echten Nachholbedarf haben eben die Spitzenorchester, in denen liegt der Anteil der Führungspositionen nur bei 20%.
Stefan Schulmeistrat, Leiter des Deutschen Musikinformationszentrums. Die Schriftstellerin Marion Poschmann wird mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis für literarische Kurztexte ausgezeichnet. Ihr Essay Laubwerk über die Bedeutung des Baumes behandle den Klimawandel mit charmantem Humor und feiner Ironie, ohne die Ernsthaftigkeit ihrer Kritik in Frage zu stellen, heißt es in der Begründung der Jury der Crespo Foundation in Frankfurt. Der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert und soll am 27. Juni verliehen werden. Für den diesjährigen Grimme-Preis sind 70 Fernsehproduktionen nominiert, darunter viele über das Leben im Corona-Jahr. Dass die Pandemie in unterschiedlichen Formaten aufgegriffen wurde, lasse sich über alle Kategorien hinweg beobachten, erklärte das Grimme-Institut in Marl. Daniel Kur.
69 Produktionen wurden von der Grimme-Jury nominiert. Davon kommen fast 60 von öffentlich-rechtlichen Sendern oder entstanden mit deren Beteiligung. Das Thema Corona spielte bei vielen nominierten Produktionen eine Rolle. Zum Beispiel in der ZDF-Neo-Comedy-Serie Drinnen, bei der eine Familienmutter eigentlich gerade aus ihrem Leben ausbrechen wollte, dann aber wegen der Pandemie drinnen bleiben muss.
Die Preisträger werden im Juni bekannt gegeben. Die Verleihung ist für den Spätsommer geplant.
Fazit.
Ein Schwabe in Pompeji, das ist ein Neuitaliener in der Stadt, die der Vesuv vor fast 1000 Jahren in seiner Asche untergehen ließ. Neuer Chef der wieder ans Licht gebrachten antiken Stätte wird der Archäologe Gabriel Zuchtriegel. Er leitet seit 5 Jahren den archäologischen Park von Paestum und sorgte nicht nur zur Freude des italienischen Kulturministers dort für einen erheblichen Besucherzuwachs. Schönen guten Abend, Herr Zuchtriegel.
Guten Abend.
Durchschnittlich besuchen 4 Millionen Menschen im Jahr Pompeji. Haben Sie das Ziel, mit Konzerten und Kunstprojekten wie in Paestum noch mehr Menschen anzulocken?
Es ist sicherlich ein Ziel, mehr Menschen aus der Region anzulocken, einzubinden. Es gibt ja um Pompeji herum auch kleinere Städten, die auch zum Park dazugehören. Aber außer den Besucherzahlen gibt es natürlich noch ganz viele andere Baustellen und Prioritäten. Der Denkmalschutz, die Forschung, Inklusion, also auch gucken, welche Besucher können wir wirklich zufriedenstellen und alle was bieten. Also keiner darf sich da als Randgruppe vorkommen, das ist auch eine große Aufgabe. Und ja, dann natürlich auch die Digitalisierung von Sammlungen, von Archiven für Forscherinnen und Forscher, aber auch für Interessierte aus aller Welt.
Geht es Ihnen denn auch um Ausgrabung oder ist zum Beispiel neben der Inklusion, neben dem Tourismus auch der Klimaschutz für Sie eine wichtige Geschichte?
Klimaschutz in dem Sinn, dass...
Schutz der Anlage natürlich.
Ja, dass wir heute wirklich nachweisen können mittlerweile, dass der Klimawandel nicht nur stattfindet, sondern auch einen Einfluss hat auf unser archäologisches Erbe und dass wir also möglichst alle Technologien, alle Innovationen, die wir haben, nutzen müssen, um einerseits zu überwachen, auch mit Satellitendaten. Pompeji ist ja auch Erdbebengebiet und Vulkangebiet und auch Sensoren und Infrarot und was weiß ich, dass wir eben genau überwachen, was passiert und dann entsprechend eingreifen können. Das wird sicherlich ein Thema sein in den nächsten Jahren. Es ist ja in den letzten Jahren sehr viel passiert in Pompeji, mit so einem großen Europa- und staatsfinanzierten Projekt. Jetzt wird es darum gehen, Pompeji auf dieses Jahrzehnt vorausblickend vorzubereiten und den verschiedenen Veränderungen, die stattfinden, Antworten entgegenzusetzen. Also Klimawandel haben wir schon angesprochen, aber auch soziale und kulturelle Veränderungen. Wie können wir da positiv drauf reagieren? Da denke ich, in Pompeji ist wirklich ein Ort, der Wichtiges dazu beitragen kann, weil er so eine große Symbolwirkung hat.
Ist es Ihnen denn wichtig, in Pompeji Kritiker Ihrer Wahl jetzt zum Leiter von Pompeji von Ihrer Arbeit zu überzeugen?
Also ich arbeite nicht so sehr für Kritiker. Ich habe das auch jetzt gar nicht so alles mitverfolgt, sondern für alle natürlich. Pompeji soll für alle da sein und die beste Möglichkeit, auf Kritik zu antworten, ist einfach durch Resultate, ja, durch Ergebnisse. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen werden.
Sie gehören ja zu einer neuen Generation italienischer Museumsdirektoren. Was bedeutet es konkret, Massimo Ossana hinter sich zu wissen, der in Pompeji ihr Vorgänger war und jetzt Generaldirektor der Museen im Kulturministerium ist?
Naja, ich denke, also in den letzten Jahren, Massimo Ossana hat sehr viel geleistet in Pompeji. Das wird sicherlich eine Herausforderung sein, das auch zu konsolidieren. Also dieses große EU-Projekt, über 100 Millionen Euro, jetzt zu Ende gegangen, aber wie können wir das jetzt stabilisieren? Also das wäre so eine Art Rettungsaktion für Pompeji, wo es viele Probleme gab. Und ich denke, diese Rettungsaktion ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Und jetzt müssen wir natürlich auf der einen Seite versuchen, diesen Standard zu halten und gleichzeitig auf neue Herausforderungen einzugehen, die sich stellen.
Stockt die italienische Regierung den Etat für diese Pläne und für diese Notwendigkeiten, wie Sie sagen, auf?
Also was die Finanzplanung anbetrifft, Pompeji hat ja einen eigenen autonomen Haushalt. Natürlich sind EU-Mittel und Staatsmittel auch sehr wichtig, aber die Basis für so eine Planung ist immer ein Projekt, also eine Vision, eine Idee. So haben wir auch in Pestum gearbeitet. Wenn man ein vernünftiges Projekt hat, dann habe ich die Erfahrung gemacht, ist es im Normalfall auch möglich, die entsprechenden Mittel dafür zu finden. Und in Pompeji das ganz genauso. Abgesehen davon, viele Dinge, die wir machen wollen, haben gar nicht so extreme Kosten. Es geht oft auch darum, Daten, die zum Beispiel schon vorhanden sind, was weiß ich, Satellitendaten beispielsweise, miteinander zu vernetzen und dann eben auch in einen Prozess zu bringen, der uns dann es ermöglicht, direkt zu reagieren und entsprechend aktiv zu werden, wenn wir bestimmte Veränderungen beobachten.
Dem Archäologen Gabriel Zuchtriegel schlägt nicht die Stunde. Er ist der designierte Direktor der archäologischen Grabungsstätte Pompeji. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute Abend Zeit für uns hatten.
Danke Ihnen. Schönen Abend noch.
Über die Ostertage draußen im Café sitzen, das wäre schön. Und Sonnenschein nicht das Wichtigste. Hauptsache, die Stühle könnten überhaupt wieder von den Tischen genommen werden. Der Mann für die klassische Sitzgelegenheit ist morgen vor 150 Jahren gestorben, Michael Tonet. Was es mit seiner Nummer 14 auf sich hat, darüber habe ich mit Matteo Gries gesprochen, Direktor des Vitra Designs Museum in Weil am Rhein. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Leicht ausgestellte Beine und eine Rückenlehne aus zwei gebogenen Holzstäben. Weiß man, wie Tonet auf die Idee kam, Holz mit Druck und Dampf zum Bugholz zu machen?
Nein, so genau weiß man das nicht. Aber es war eine Technik, die in der Luft lag, schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Idee, Holz zu verformen, die ist schon sehr alt. Das gab es schon Jahrhunderte vorher. Und mit der industriellen Revolution ab dem späten 18. Jahrhundert hat man dann auch begonnen, das im größeren Maßstab zu machen. Tonet hat das dann aber perfektioniert und hat eben auch die Formen seiner Möbel dann an diese Technik angepasst. Das heißt, er hat Design eigentlich zum ersten Mal im ganzheitlichen Sinne gedacht, in der Form, in der Produktion und im Material.
Tonet wurde in Boppard am Rhein geboren, dort hatte er auch seine Werkstatt. Warum ist sein berühmter Holzstuhl Nummer 14 aber als Wiener Kaffeehausstuhl bekannt? Warum verlieh ihm Kaiser Franz Josef das goldene Verdienstkreuz mit Krone?
Ja, Wien war für ihn schon ein wichtiger Standort. Er hat dann auch in Österreich und in umliegenden Ländern sehr schnell Fabriken aufgebaut, weil es dort den nötigen Rohstoff gab, das Holz, was er zum Produzieren brauchte. Und in Wien gab es ja auch diese berühmte Kaffeehauskultur. Ja, da gab es einen Bedarf. Das war in Deutschland noch nicht so verbreitet. Das hatte zu tun mit der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert, dass man überhaupt erst begonnen hat, sich ins Café zu setzen und dort Zeit zu verbringen. Die Freizeit musste man erst mal haben.
Und der Stuhl verkaufte sich aus Österreich heraus ja wie frisch gebacken Brot, weil er schick war, weil er modern war, weil er vielleicht geschickt beworben wurde oder eben, weil er durch die Technik, die Sie gerade beschrieben haben, nicht die Welt kostete.
Ja, er war erschwinglich, er war nicht besonders auffällig. Es ist ja eigentlich eine der einfachsten Formen, die man sich nur vorstellen kann. Und Tonet hat das aber auch sehr gut befeuert sozusagen die Nachfrage, indem er auch im Marketing seiner Möbel wirklich neue Wege beschritten hat. Er hat Kataloge herausgebracht, die immer in neuen Auflagen gedruckt wurden. Er hat Werbeposter herausgebracht. Also Tonet war wirklich auch ein Genie, nicht nur in der Entwicklung dieses Möbels und anderer, sondern im Marketing und auch in der Logistik. Ja, der Stuhl war sehr leicht auseinandernehmbar, dadurch konnte man ihn verschicken. Und all das hatte dann Auswirkungen darauf, dass der Stuhl in hohen Stückzahlen verkauft werden konnte.
Aber die bürgerliche Gemütlichkeit, die entwickelte sich dann auch weiter, weil sonst hätte es ja diese Nachfrage nicht gegeben. Also auch am Rhein wurde man mit dem Kaffee dann ein bisschen gemütlicher, ja? Über die Jahrzehnte.
Natürlich. Ja, also die Buchholzmöbel legten dann eine unglaubliche Erfolgsstory hin. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen dann mehr und mehr Leute, sich ja moderner einzurichten oder mit solchen Möbeln einzurichten, weil insgesamt das Wohlstandsniveau stieg, weil eine bürgerliche Gesellschaft entstand, in der breitere Kreise überhaupt in der Lage waren, sich so etwas zu leisten. Und Tonet lieferte schon bald bis in Länder Afrikas oder Asiens. Also es gibt Fotos aus den damaligen deutschen Kolonien, in denen Tonet-Möbel zu sehen sind. Und wenn Sie dann die Entwicklung der Tonet-Möbel bis Ende des 19. Jahrhunderts verfolgen, dann sehen Sie, dass immer gewagtere Ornamente mit dem Buchholz geformt werden. Also immer mehr Rosetten und Schlingen und Schlaufen. Und am Ende wird dann auch der Einfluss des Jugendstils sichtbar. Also mit dieser einen Grundidee war man auf einmal in der Lage, ein ganzes Alphabet von Möbelformen auszubuchstabieren und immer weiter zu entwickeln. Und das hat zu dem Erfolg beigetragen.
Michael Tonet hat ja mit seinen Söhnen zusammengearbeitet und deshalb sprechen wir heute über ihn. Am 3. März 1871 ist er gestorben. Warum steht sein Name aber auch für Stahlrohrmöbel des Bauhauses?
Ja, weil die Firma eigentlich sich in den 1920er Jahren komplett neu erfand. Und sie das Know-how, was man mit Buchholz gesammelt hatte, teilweise auch beim Umgang mit Stahlrohr weiterhalf. Im Prinzip ist die Idee des Buchholzes und des Stahlrohrs vergleichbar, nur das eine Material war das des 19. Jahrhunderts. Das Material Stahlrohr war das typische Maschinenmaterial des 20. Jahrhunderts. Aber es ist sicherlich kein Zufall, dass Tonet dann mit dem Material Stahlrohr solche Erfolge feierte, weil es eigentlich auch als Fortsetzung der Buchholzgeschichte gesehen werden kann.
Und wenn man jetzt auf diese 150 Jahre zurückschaut, welche Geschichte hat das dann vor über 100 Jahren in Hessen gegründete Werk, wo sich doch im Zuge der Industrialisierung und Globalisierung die Möbelproduktion von Tonet überall hin verbreitete. Das Werk gibt es ja heute noch.
Ja, die Firma Tonet gibt es heute noch und auch an diesem Standort. Und das ist eine Firma mit einer großen Tradition, auch mit einem tollen Know-how nach wie vor. Und es werden natürlich Produkte aus den historischen Sortimenten angeboten, aber es werden auch permanent neue Produkte lanciert. Also Tonet ist eine Firma, die weiterhin sehr vital ist und auch mit heutigen Designern zusammenarbeitet. Und das ist auch wichtig, weil man natürlich als Hersteller von Designobjekten wie in jedem Bereich auch immer wieder neue Impulse geben muss. Also man kann sich nicht auf der eigenen reichen Geschichte ausruhen, sondern man muss auch versuchen, diese Geschichte immer wieder neu zu interpretieren.
Sagt Matteo Kries vom Vitra Design Museum in Weil am Rhein zum 150. Todestag von Michael Tonet am 3. März 1871. Vielen Dank für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Vielen Dank, Frieda.
Sie hören die Kultur vom Tag. Zurück in der Realität ist auch Gregor Sander. Er greift das Fazitthema Dokumentarfilm in seiner Kulturpresseschau nochmal auf.
Die Berlinale hat ihren ersten Skandal. Mit dieser Behauptung beginnt die Kritik von Jan Küwele an der Tageszeitung Die Welt. Allerdings erklärt er dann auch gleich sein Problem mit diesem Skandal, den man erstmal still und leise mit sich selbst ausmachen muss, weil ja niemand da ist, mit dem man sich über das Gesehene austauschen könnte auf dieser Pandemie-Berlinale, die zu einsamen Kritikern ins Wohnzimmer gestreamt wird. Das Werk, das ihn so einsam erregt, ist der Dokumentarfilm The First 54 Years des israelischen Regisseurs Avi Mograbi, dessen Handlung Küwele so beschreibt: Man nehme lauter israelische Soldaten und lasse sie von ihren Einsätzen in den besetzten Gebieten berichten. Einige von ihnen sind schon alte Männer, die in den späten 60er Jahren dienten. Andere sind jünger, dann geht es um die 90er bis in die jüngere Vergangenheit. Die israelischen Soldaten berichten von Plünderungen, Zerstörungen von Eigentum, aber auch über von ihnen begangene Folter. Für Küwele ist das alles zu einseitig israelkritisch und der ganze Film eine als Dokumentation getarnte anti-israelische Propaganda. Allerdings gibt es auch in Küwelers Kritik verstörende Passagen, etwa wenn er die Arbeit von Avi Mograbi so beschreibt: Die gefilmten Interviewschnipsel werden immer wieder unterbrochen, entweder von stummem Archivmaterial, das die Aussagen unterstützen soll, oder vom Regisseur selbst. Er sitzt zu Hause im Wohnzimmer und erklärt in einem seltsamen Tonfall, als sei er der hintersinnige, wohlmeinende Opa, der seinen Enkeln, nun ja, was vom Krieg erzählt. Wie gern würde man sich selbst ein Urteil bilden, aber das verhindert ja leider das Virus und die daraufhin zweigeteilte Berlinale, die das Publikum erst im Juni beteiligt. Was weiterhin mühelos geht, ist das Lesen. Und da kündigt die Süddeutsche Zeitung einen neuen Roman von Christian Kracht an und verkündet voller Stolz: Dies ist das einzige Interview, das der Schriftsteller zum Erscheinen gibt. Eurotrash heißt das Werk und der Held ist ein gewisser Christian Kracht, was Johanna Adorjan zu folgender Fragenpirouette ansetzen lässt. Der Ich-Erzähler von Eurotrash ist der Autor von Faserland. Oder behaupten Sie gerade, dass die namenlose Hauptfigur in Faserland Christian Kracht war? Der zieht sich mit dem folgenden Satz aus der Affäre: In meinem neuen Roman sieht sich eben nicht nur der Erzähler in einem Doppelspiegel, sondern auch all meine anderen Romane werden formell zwischen den Buchdeckeln von Eurotrash imitiert. Die Handlung umreißt Adorjan dagegen ganz schlicht. Der Ich-Erzähler begibt sich auf eine Reise durch die Schweiz mit seiner alten Mutter. Er will sich mit den Abgründen seiner Familiengeschichte auseinandersetzen. Und Christian Kracht zieht in der SZ folgenden Vergleich zu seinem Debüt: Ich habe versucht, den Ton von Faserland wiederzufinden, aber es ist mir nicht mehr gelungen. Die Flottheit fehlt mir, kann man das so sagen? Obwohl, beide Romane enden ja auch mit dem Wort bald. Wir wollen hier auf gar keinen Fall mit diesem Wort enden, sondern lieber noch Jutta Hoffmann zum 80. Geburtstag gratulieren. Über deren Rolle im DEFA-Film Lotte in Weimar von 1974 schwärmt Maria Wiesner in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Da bleibt die Kamera im größten Kostümgewühl immer eine Sekunde länger bei ihr hängen, als wäre sie von diesem Gesicht hypnotisiert, das da so vollständig in der Rolle ruht, dass selbst das Zucken einer Augenbraue mehr aussagt als 20 Zeilen Monolog. So ganz ohne Arbeit kann sich auch Lena Schneider vom Berliner Tagesspiegel selbst eine 80-jährige Jutta Hoffmann nicht vorstellen, woraufhin ihr die Schauspielerin diktiert: Darauf schweigt sie, schreiben Sie das, und lacht sich kaputt, wie Scorsese in Pretend It's a City mit Fran Lebowitz. Das müssen Sie unbedingt sehen.
Die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander, das war Fazit mit Gabi Wuttke. Ich wünsche eine gute Nacht.